Ja, Halleluja. Jesus, wir danken dir dafür, dass du wirklich da bist, Herr. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Herr, wir sagen, du bist wirklich die Majestät und du bist auch heute hier der König und Herr in diesem Gottesdienst. Herr, wir laden dich ein, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns berührst. Herr, wir erheben dich, Herr, dass du wirklich überwunden hast, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns gerettet hast und berührst, Herr. Jesus, du bist auferstanden, Herr, du bist ein lebendiger Herrscher und Gott, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir dafür, dass du mit deinem Heiligen Geist heute hier bist. Herr, wir beschenken dir unsere Herzen, wir preisen dich, Sohn Gottes. Amen. Miri, darf ich dich noch nach vorne bitten? Miri möchte noch gerne einen Eindruck weitergeben.
Ich hatte während der Gebetszeit heute Morgen ein Bild von einem Herzen, das in Ketten liegt und wo die Ketten dann zersprungen wurden.
Vielen Dank. Das passiert heute. Ja, heute das Predigtthema hat der Helmut ja gerade schon angekündigt, wenn ich herrsche. Die Frage ist denn, wer herrscht? Ja? Bist du es, der herrscht? Ist es der Herr, der in deinem Leben herrscht? Oder wollen wir mal schauen, was passiert, wenn einer von den beiden herrscht? Genau. Schau mal, Folie 1 ist schon da. Was passiert, wenn die Menschen herrschen ohne Gott? Ja, Gott hat von Anfang an gewollt, dass wir in dieser Welt zusammen mit ihm herrschen. Ja, wie ein König mit seinem Hofstaat, wie mit seinen Ministern, sage ich mal, und Statthaltern. Und es steht im ersten Buch Mose 1,28, und Gott segnete sie, also Adam und Eva, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ja, also hier hat Gott einen Herrscherauftrag für die Menschen gegeben. Und wo ich mich so darauf vorbereitet habe, auf diese Predigt, das ausgearbeitet habe, ist mir an dieser Stelle ganz neu was klar geworden. Zweierlei, was mir vorher nie so klar geworden war. Erstens, Gott selber war im Garten Eden da. Das heißt, Gott hat nie gewollt, dass die Menschen ohne ihn herrschen, sondern immer mit ihm herrschen. Ja, er war ja als Ansprechpartner für sie da, für Adam und Eva. Ja, wenn sie irgendwelche Fragen gehabt hätten, ja, wie man herrschen kann, wie man herrschen soll, dann hätten sie jederzeit zu ihm hinkommen können und fragen, ja, lieber Vater, wie geht denn das? Ja, was soll ich denn jetzt da machen? Wie soll ich das angehen? Das war das eine. Ja, Gott war bei ihnen da. Er hat immer gewollt, dass wir mit ihm zusammen herrschen. Und das zweite ist, hier steht, Adam und Eva sollen herrschen über die Erde. Und worüber noch? Über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und die Tiere. Aber hier steht kein einziges Wort davon, dass Adam über Eva oder die Eva über den Adam oder dass sie gemeinsam über irgendwelche anderen Menschen herrschen sollen. Gott hatte das nie im Sinn, dass Menschen sich einander beherrschen. Nie. Ja, von Anfang an hat Gott immer gewollt, dass wir gemeinsam mit ihm herrschen über die Erde und über die Tiere, über die Schöpfung, aber nie, dass man sich einander beherrscht. Und dieses Beherrschen und ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern kommt dann auch gleich nach dem Sündenfall als Konsequenz des Sündenfalls zustande. Ja, da sagt nämlich dann Gott zur Frau, 1. Mose 1,16, und zum Weibe sprach er, Gott, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Also hier entsteht plötzlich ein Ungleichgewicht, das war vorher nicht da. Und ja, also Herr sein, was ist denn das? Herr ist irgendwo jemand, der höher ist, ja, irgendwie plötzlich ein Ungleichgewicht. Von Anfang an hatte Gott das nie so im Sinn gehabt. Ja, aber es war eine Konsequenz, die dann passiert ist. Und dieses Ungleichgewicht hat sich immer weiter ausgedehnt, ja, auf Menschen zwischeneinander, auf Rassen, ja, also nicht nur auf Geschlechter, sondern auf Rassen, bis auf Nationen. Und das sieht man dann auch in der Bibel, wo es heißt im ersten Buch Moses, Kapitel 10, 8 bis 12, Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, dass es ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land China. Von diesem Land ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehoboth, ihr und Kelach, dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Ja, also ziemlich seltsame Namen. So, das ist die große Stadt. Also sprich, das Kernland von diesem Nimrod war Babel. Von dort aus erfolgten die ersten kriegerischen Eroberungszüge der Menschheitsgeschichte. Ja, das waren die ersten Kriege, die es auf der Erde gab. Und der Name Nimrod bedeutet so viel wie der Widerstreitende oder der sich Empörende. Das heißt, er war jemand, der sich mit aller Gewalt Autorität angeeignet hat, ohne dass Gott dahinter steht. Unabhängig vom Walten Gottes hat er das an sich gerissen. Er war im Prinzip, kann man sagen, der erste Gewaltherrscher hier auf der Erde. Man geht auch davon aus, dass er es war, der den Turmbau zu Babel veranlasste. Und sein ganzes Reich war auch verbunden mit ausgeprägtem Götzendienst. Und das passt alles zusammen, ja, so eine Unabhängigkeit von Gott, ja, sich einen anderen Gott suchen und einfach Gewalt über andere Menschen ausüben. Ich glaube, wenn man den Nimrod gefragt hätte, ja, wie beurteilst du eigentlich deine Herrschaft, der hätte der sich sicher selber gelobt, hätte sich selber bewundert, sich selber auf die Schulter geklopft, hätte gesagt, Mensch, bin ich ein toller Herrscher. Und ich glaube, das gibt es immer wieder. Und er hatte den lebendigen Gott überhaupt nicht mehr im Blick. Es war für ihn gar kein Begriff. Und andere Menschen, wie es denen geht, das hat er auch nicht mehr im Sinn gehabt. Und so gibt es immer wieder, seit diesem Nimrod, immer wieder Gewaltherrscher. Ich habe uns hier mal ein paar dargestellt, die man, glaube ich, auch so von der Geschichte her kennt. Ja, die Geschichte ist voll von Gewaltherrschern, ja, die einfach ihr Reich expandieren wollten, die nur noch gesehen haben, ich will groß werden, ich will stark werden. Und das war einfach völlig ohne Gott. Das sind die sozusagen die extremsten Ausartungen dessen, wo ein Mensch ohne Gott lebt oder ganze Systeme gottlos werden aufgrund dessen, dass dahinter geistige Mächte stehen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es aber auch so, dass es in unserem Leben sein kann, dass wir kleine Gewaltherrscher sind. Ja, man denkt, naja, ich bin kein Hitler, ich bin kein Stalin und so weiter. Aber ich glaube, es fängt in unserem Herzen ganz klein an, ob wir Gewaltherrscher sind oder nicht. Ja, wenn man sich jetzt mal hier so diese Folie ansieht, dann merkt man, hey, so Streit in der Ehe, wo jeder mit Gewalt irgendwo seinen Willen durchsetzen will. Ja, oder diese Statistik, wo es darum geht, dass Frauen körperliche oder sexuelle Gewalt angetan wird. Schon ab dem Alter von 15 Jahren ist diese Statistik. Und da sieht man, nee, das ist ganz schön viel. Ja, auch in Deutschland so jede vierte Frau, ja, dass die sowas erleben muss. Aber auch andere Arten und Weise, wie Gewaltherrschaft stattfindet. Ja, körperliche Gewalt sowieso, aber auch Manipulation zum Beispiel durch Worte, Angsteinflößung durch Drohen, Psychoterror, aber auch gerade im Bereich der Sexualität, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung oder auch im Eheleben, im Kleinen, dass der eine sagt, hä, ich entziehe dem anderen, den Sex, oder der andere sagt, ich nehme mir, was ich will. Das ist ja auch immer alles irgendwo ein Bereich, wo ohne Gott geschieht, ja, wo in gewisser Weise ein Druck ausgeübt wird auf den anderen. Letztendlich kann man sagen, wenn du auf Kosten anderer lebst, dann kann man sich sicher sein, da ist nicht Gottes Herrschaft im Spiel. Ja, Gottes Herrschaft ist genau umgedreht, da komme ich später noch zu. Ja, und frag doch einfach mal Gott, wie es bei dir ist, wie du anderen begegnest. Aber durch den Sündenfall sind letzten Endes alle Menschen zu Beherrschten geworden. Nicht nur die, sage ich mal, die jetzt irgendwie die typische Opferrolle annehmen, sondern auch die Herrscher. Die Bibel redet davon, dass durch die Sünde Menschen in Unfreiheit kommen, in Sklaverei der Sünde. Ja, dass der Teufel der Kerkermeister ist und dass einfach ein Gefängnis der Sünde entsteht. Ja, manche denken sogar, dass dieses Gefängnis schön wäre. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Tabletten. Ja, manchmal am Anfang ist es für manche angenehm. Die sagen, ach ja, Zigaretten sind ja ganz schön oder Drogen fühlt sich auch ganz gut an. Und dann erst mit der Zeit merken sie, hey, ich bin ja wirklich daran gefangen. Ich komme da nicht mehr raus ohne Hilfe. Aber auch seelische Dinge wie Bitterkeit, Wut, Stolz, Hass, Scham oder Minderwertigkeit, Ablehnung. Ja, wenn man sagt, ich habe ein Recht darauf, mich so zu fühlen, Ja, und ich bin doch das Opfer und ich bleibe auch so. Das sind Gefängnisse. Genauso auch zum Beispiel im Geistigen, ja, Götzendienst. Manche Menschen sind da drin gefangen. Sie kommen einfach nicht raus. Und wenn sie rauskommen wollen, dann merken sie plötzlich, sie haben mit dämonischen Mächten zu tun, gegen die sie kämpfen müssen. Aber auch zum Beispiel falsche Toleranz ohne Werte. Und da ist mir so klar geworden, das ist auch hier in der westlichen Gesellschaft echt ein Problem. Wir denken, Toleranz ist sowas Tolles. Dabei sagt die Bibel, hey, wenn Gott Werte hat und dazu steht, dann dürfen wir und sollen wir als Christen auch dazu stehen. Für manche ist Toleranz so ein Begriff, ja, ich lasse alles durchgehen und alles muss akzeptiert werden. Aber genauso auch zum Beispiel dann im Extremen Zauberei, Magie, Okkultismus. Ja, manche denken, das macht irgendwie Spaß. Ja, das ist irgendwie ein Spaßfaktor. Aber dann merken sie plötzlich, hey, wenn ich mir so ein bisschen die Dämonen gerufen habe, wie der Goethe, glaube ich, war es, der sagte, die lassen mich nicht mehr los. Die Geister, die ich rief, die lassen mich nicht mehr los. Und das haben viele Menschen erlebt, ja, die irgendwie rumgespielt haben mit Pendeln oder dergleichen. Und plötzlich merken sie, da passieren da ganz komische Sachen in meinem Leben. Ich habe mir gedacht, wenn du mal merken möchtest, ob du in einem Gefängnis bist, dann probier es einfach mal aus, dass du sagst, einen Monat lang höre ich mit dieser Sache auf. Ja, also wenn du zum Beispiel Pornografie anschaust oder, also jetzt gerade mal im Bereich der Sexualität oder Selbstbefriedigung habe ich auch aufgeschrieben, Unzucht, Ehebruch, nur mal in diesem Bereich. Sag doch mal, ich mache einen Monat Schluss damit. Und plötzlich merkst du vielleicht, wenn du darin gefangen bist, dass es zwanghaft wird, dass du sagst, ja, und merkst dann, ja, das ist irgendwo ein Gefängnis, wo ich raus möchte, ja. Und dafür hat Jesus auch gesagt, dafür ist er gekommen, um uns aus diesem Gefängnis rauszuholen. Ein anderer wichtiger Punkt, wo Gott uns in der Bibel zeigt, der mit dem Sündenfall zu tun hat, ist, dass Menschen überhaupt sterben. Ja, für viele ist das irgendwie normal, dass man stirbt. Die Bibel schreibt darüber, dass es nicht normal ist. Von Anfang an hatte Gott nicht geplant, dass die Menschen krank werden und dass sie sterben. Ja, das ist die Konsequenz des Sündenfalls. Also durch die Herrschaft der Menschen ohne Gott kam letzten Endes Krankheit und Tod in diese Welt. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 3 heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Ja, der Mächtige in der Luft ist der Satan. Ja, der hat Adam und Eva verführt und das Gleiche tut er heute noch genauso. Er versucht, die Menschen zu inspirieren. Und wo fängt es an? In unserem Herzen. Ja, mit Gedanken, ja, durch Streit gegeneinander, irgendwo fängt es an. Und da ist es wichtig, dass wir als Kinder Gottes die Grenze ziehen, auch wenn andere Streit anfangen. Viele merken das überhaupt nicht, dass sie inspiriert sind vom Bösen. Weil Jesus sagt zum Beispiel auch in Johannes Kapitel 3, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Viele Menschen nehmen das überhaupt nicht wahr. Die denken, es ist alles okay und alles passt so. Ja, der Zeitgeist muss so sein und merken gar nicht, dass sie vom Bösen inspiriert sind. Wenn du nicht vom Neuen geboren bist, dann hat man gar keinen Vergleich. Ja, mir ist es schon öfters aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja, was ist das denn? Warum merkt er das denn einfach nicht, dass das völlig falsch ist? Und mir ist einfach klar, weil da halt einfach dieses Licht von Jesus fehlt. Ja, das kann einem auch als Christen selber passieren. Ja, wenn es irgendwo einen Bereich gibt, in dem man so einen sogenannten blinden Fleck hat, wo man in Dunkelheit lebt und gar keinen Vergleich mehr hat. Und dann ist es gut, wenn von außen einfach reingesprochen wird. Letzten Endes bei der Herrschaft ohne Gott für die Menschen sterben die Menschen. Erst geistig, die Trennung von Gott, dann seelisch, moralisch, dass da einfach charakterliche Dinge den Bach runtergehen und zum Schluss körperlich. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, hat Gott einen Plan gehabt und ausgeführt durch Jesus. Halleluja. Ja, trotz aller Katastrophen ist es so, dass Gott seinen Plan nie aufgegeben hat, dass die Menschen mit ihm zusammen regieren. Ja, Gott hat immer gewollt, dass wir mit ihm zusammen regieren. Also es wird keine Zeit geben, in Ewigkeit nicht, wo Gott einfach alleine regiert und wir da sitzen und wie vorm Fernsehen sagen, ja, lieber Vater, mach du mal. Ja, sowohl heute als auch in Ewigkeit wird es so sein, dass Gott immer sagt, komm, wir machen zusammen. Wir regieren zusammen. Und diesen Plan hat er durch Jesus ausgeführt. Ja, in Lukas Kapitel 4, 18, da ist Jesus in Nazareth und sagt, er, also Gott, hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Ja, raus aus diesem Gefängnis der Krankheit, raus aus diesem Gefängnis des Todes, ja, der Vergänglichkeit, raus aus Krieg und Streit. Das hat Jesus wirklich hergestellt. Jesus hat eine neue Tür aufgetan, die übernatürlich ist und in die wir reingehen dürfen und auch ja, viele von uns schon reingegangen sind. Jesus hat ein Leben geführt, absolut ohne Sünde. Und sein ultimatives Opfer am Kreuz, ja, führt dazu, dass wir endlich die Möglichkeit haben, ein anderes Leben zu führen. Nicht mehr ein Leben ohne Gott, sondern ein Leben mit Gott. Und wenn wir das annehmen, dann kommt sein Heiliger Geist in unser Leben und er schafft diese, wie die Bibel sagt, geistige Neugeburt. Es entsteht etwas ganz Neues. Raus aus dem Reich des Bösen und rein in seine himmlische Herrschaft, in die Herrschaft der Liebe des Sohnes Gottes. Es fängt ganz klein an in unserem Herzen. In Lukas 17, 20 bis 21, da wird Jesus von den Pharisäern gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Und er sagte ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man sagt, hier oder da, sondern er sagt, es ist inwendig in euch, mitten unter euch schon. Es fängt in unserem Herzen an, es wird immer größer und wächst auch in dieser Welt, ja, in uns persönlich, aber auch in vielen anderen Menschen. Aber es wird nie so sein, dass wir auf dieser Erde das Paradies wiederherstellen werden, sagt die Bibel auch deutlich. Ja, in dieser Zeit wächst auch gleichzeitig das Böse heran, ja, wie mit den beiden Pflanzen, mit dem Unkraut und mit dem Weizen in diesem Gleichnis in der Bibel, wo beides aufwächst und erst zum Schluss das eingefahren wird zur Ernte. Es wächst beides. Und erst wenn Jesus wiederkommt, wird im Prinzip neu das Paradies da sein. Die Bibel redet davon, ein tausendjähriges Reich hier auf der Erde. Ja, 1000 Jahre wird Jesus hier auf der Erde regieren, mit uns zusammen. Und danach, sagt die Bibel, gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo wir auch mit ihm zusammen regieren werden. Ja? Also auch da ist keine Fernseher-Zuschauqualität angesagt, sondern da wird er jedem seine Aufgabe zuteilen. Und es wird schön sein. Es ist schön, dass man eine Aufgabe von Gott hat. Ich habe mir gedacht, hier in Deutschland ist es so, wer regieren will, der muss in den Bundestag. Ja? Er muss politisch aktiv werden, darf vielleicht nicht allzu viel falsch machen, um von den Leuten gewählt zu werden. Vielleicht für 4 Jahre. Bei Gott ist es so, dass er uns erwählt, ja, wenn wir seine Rettung annehmen von seinem Sohn und dass wir Teil seiner Familie werden und gleichzeitig eingesetzt werden als, ich sag mal, Regierungsmitglied in seinem Königreich. Vielleicht wirst du Ministerin für Lobpreis und Anbetung in der Ewigkeit, keine Ahnung, ja, oder Landrat der Gnade, irgendwie so, ja. Also ich glaube einfach, dass Gott Aufgaben für uns hat. Und auch in der Offenbarung, Kapitel 1, Verse 5 bis 6, da wird das deutlich beschrieben. Da heißt es, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Jesus hat jetzt schon alle Macht im Himmel und auf der Erde, aber hier noch unsichtbar. Ja, es kommt der Tag, wo das auch sichtbar sein wird, aber er hat jetzt schon alle Macht. Und Jesus hat uns auch zu Königen gemacht. Und was machen Könige? Herrschen. Ja, also Jesus hat dich zu einem geistlichen Herrscher gemacht. Wir wollen uns gleich mal anschauen, wie diese geistliche Herrschaft aussieht. Ganz anders als die Herrschaft ohne Gott. Aber er hat uns erstmal zu geistlichen Herrschern gemacht. Und er hat uns eingesetzt. Also du bist nicht gewählt, sondern du bist erwählt. Ja, Gott hat dich ausgewählt und er hat den Preis dafür bezahlt. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie diese Herrschaft Gottes denn aussieht. Was hast du zu erwarten als geistlicher König? Eine ganz krasse Sache ist einfach, seine Herrschaft ist ewig. Ja, also mein Bruder Matthias ist jetzt auch gerade Bundestagsabgeordneter, einer von der FDP, und für 4 Jahre. Aber das finde ich einfach so einen großen Unterschied, dass wir erwählt sind für die Ewigkeit. Das ist doch schön, oder? Brauchst dich auch nicht beweisen. Also ich denke mal, die Politiker müssen sich ja immer irgendwie beweisen, dass sie vielleicht in 4 Jahren wiedergewählt werden. Aber wir brauchen das nicht. Ja, Gott hat uns ein für alle Mal erwählt. für immer, also nicht nur für diese Erdenzeit, sondern auch für die Ewigkeit, hat er uns erwählt. Ja, und dieses Wort ewig, das ist einfach ein Begriff, wo man so ganz schwer fassen kann. Oder kann mir einer sagen, wie groß das ist, wie lang das ist, ewig? Ja, man kann es irgendwie so schlecht begreifen, weil unser ganzes Denken ist so, ja, begrenzt durch Raum und Zeit. Ja, wir wissen, alles hat irgendwie einen Anfang, alles hat ein Ende. In dieser Welt gibt es irgendwie nichts, was ewig ist. Ja, und auch das Leben von Menschen hat mal ein Ende. Ja, wir wissen, die Menschen sterben hier in der Welt. Alles hört irgendwie auf. Aber Gott in seiner Person ist ewig. Er hat gar keinen Anfang. Ja, das kann man sich ganz schlecht vorstellen, wenn man irgendwie so ganz weit zurückgeht so in seinen Gedanken und sagt, Gott, fängst du da an? Dann sagt er, nee, schon viel früher. Und wenn du dahin gehst, dann sagt er nochmal viel früher. Er sagt immer viel früher. Ja, es gibt keinen Anfang. Gott ist einfach da. Ja, das ist für uns ganz schwer zu verstehen. Und ich finde, was dann einfach nochmal schwerer zu verstehen ist, dass plötzlich dieser ewige Gott Mensch wird. Dass er sagt, ich quetsche mich da jetzt mal in Raum und Zeit rein. Ja, ich werde ein kleines Baby. Ja, das hat Jesus für uns gemacht. Ja, der Tod kam durch den Sündenfall in die Welt, aber durch dieses Opfer von Jesus hat er uns wieder frei gemacht, damit wir wieder ewig leben können. Ja, Jesus ist Mensch geworden, damit wir ewig leben können. Bei mir gab es mal so einen Tag, wo das richtig Klick gemacht hat. Da saß ich so am Schreibtisch und plötzlich irgendwie fiel das so von meinem Kopf in mein Herz. Und dachte ich, wow, ich lebe ewig. Ja, und da habe ich zum ersten Mal so richtig diese Dimension gespürt, was es ist, dass wir ja frei sind von der Vergänglichkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, wie viele Menschen haben schon nach dem ewigen Leben gesucht, haben geguckt, dass sie unvergänglich werden, haben sich einfrieren lassen, haben sich Pyramiden gebaut, dass sie irgendwie ein Andenken für die Ewigkeit haben. Ja? Aber auch die Pyramiden, die werden vergehen. Ja, die werden auch mal Staub und Asche sein. Und auch alle Königreiche dieser Welt. Aber wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. An anderer Stelle sagt Jesus auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das hat Jesus die Martha gefragt, oder war es die Maria, oder beide? Ja, hat das gefragt und Jesus fragt uns das auch. Glaubst du das? Glaubst du das, dass du in Ewigkeit lebst, für immer und ewig? Ja, du lässt vielleicht deine sterbliche Hülle, deinen Körper lässt du eines Tages hier. Aber du mit deinem Charakter, mit deiner Seele, mit deinem Geist wirst ewig leben durch den Heiligen Geist. Jesus hat nicht nur Leben und schenkt es, sondern er ist das ewige Leben. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Er ist das ewige Leben. Er ist diese Quelle und der Ursprung des Lebens. Alles, was er berührt, wird lebendig. Wenn du eine Heizung anfährst, dann merkst du, das ist jetzt aber schön warm. Oder wenn du Durst hast und dann kommt da so ein schöner Fluss vorbei, dann sagst du, oh ja, da trinke ich was davon, ja, und nimmst es auf. Und du merkst richtig, wie es dir gut tut. Und genauso ist es mit Jesus. Du kommst zu ihm und du berührst ihn und dir wird warm ums Herz. Und du merkst, es kommt neues Leben. Es ist automatisch so, weil er ist das Leben. Ja, so wie wenn du Wärme anfasst, dann wird dir warm. Und wenn du das Leben anfasst, dann wirst du lebendig. Ja, Jesus ist einfach wunderbar. Jesus hat auch gesagt, dass er uns den Heiligen Geist schenkt. Im Johannes Kapitel 14, da steht drin, er schenkt uns, dass der Geist bei euch sei in Ewigkeit. Also diesen Heiligen Geist, den wir empfangen haben, das wird der gleiche sein im Himmel. Also du wirst keinen anderen Heiligen Geist mehr bekommen als den, den du schon hast. Ja, also es wird im Himmel nicht mehr ausgetauscht. Ja, ist doch schön, oder? Dass du jetzt schon diesen Geist hast, der für Ewigkeit bei dir bleiben wird. Vielleicht hast du es gar nicht gewusst, als du dich bekehrt hast, dass da plötzlich jemand in dein Leben kommt, der für immer bei dir bleibt. Weiß nicht, vielleicht hättest du es überlegt, keine Ahnung, ja? Aber es ist einfach schön. Der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt von der Herrschaft Gottes ist das Dienen. Ja, Jesus spricht in Lukas Kapitel 22, 25 bis 26. Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. An anderer Stelle sagt Jesus auch, denn auch der Menschensohn selbst ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, also es ist genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang gesehen haben. Ja, diese Gewaltherrscher, die dienen nicht, sondern die beherrschen, die tyrannisieren. Sie dienen nicht, sondern sie wollen, dass andere sie bedienen und ja, ihnen alles ja, sozusagen gehört. Bei Jesus ist es so, er macht frei davon, dass wir andere beherrschen müssen oder dass wir uns irgendwie vor anderen beweisen müssen. Er sagt, hey, ich mache dich frei, um dein Leben für andere einzusetzen. Jesus hat es uns vorgelebt und wenn dieser Bezug wieder da ist, wenn diese Lücke im Leben ausgefüllt ist, dass man wieder weiß, wofür diene ich eigentlich, dann brauchen wir uns auch nicht mehr vor anderen beweisen. Der Einzige, vor dem wir uns dann beweisen müssen, ist unser Herr im Himmel. Ja, da müssen wir nicht mehr schauen, ja, was kann ich an mich ranholen, sondern genau im Gegenteil. Dann ist die Frage, Herr, was möchtest du, dass ich tue, was ich gebe? Und ich glaube, so ist es auch wichtig für uns, dass wir fragen, bin ich eigentlich jemand, der mehr gibt oder bin ich jemand, der mehr nimmt? Ja, die Bibel redet auch davon, dass Geben seliger ist als Nehmen. Also Nehmen ist auch nicht ganz verkehrt, ja, aber wenn dir jemand was geben möchte und du nimmst es nicht an, dann ist es ja auch nicht richtig. Ja? Gott hat das ja schon so gemacht, dass wir einander geben. Aber es soll nicht so sein, dass jeder nur guckt, ich will haben. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Haltung, die man in dieser Welt ganz stark findet. Ja? Ich nehme mir was, dann habe ich was. Und im Reich Gottes ist es genau andersrum. Jesus sagt, hey, nimm du aus meiner Fülle und gib es weiter an die, wo ich dir zeige. Jesus selber hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ich denke mal, es wäre ungefähr so, als wenn ein König heutzutage die Toiletten putzen würde oder irgendwie den Müll rausbringen würde, irgendwie so richtig dreckige, eklige Arbeiten. Ja, so war das eigentlich, dieses Füßewaschen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht haben gerade auch deswegen viele Jesus nicht erkannt. Ja, da ist da einer, der macht da Sklavenarbeit. Ja, und ich glaube, dass es Menschen gab, die haben Jesus nicht als König erkannt, weil er so seinen Lebensstil hatte. Das war für Menschen ganz anders. Die haben gedacht, ein König, der muss doch herrschen über andere. Und das ist genau die Komponente, die Gott nicht will. Und ich glaube, deswegen haben manche Jesus nicht als König verstanden. Sie haben gedacht, da muss jetzt auch wieder so ein Gewaltherrscher kommen, der zack, bumm mit den Römern macht und das Land frei macht. Und genau das ist die Komponente, die Gott nicht will und die auch in unserem Herzen nicht will. Gott will nicht, dass du andere beherrschst, sondern dass du Gott fragst, komm, lass uns zusammen herrschen. Und dann plötzlich kommt Liebe ins Spiel. Ja, bist du auch dazu bereit, so wie Jesus zu dienen? Oder muss jeder andere sehen, wie toll du bist? Hol dir deine Ehre bei Gott ab, nicht bei den Menschen. Jetzt komme ich zu einem anderen Aspekt vom Reich Gottes, beziehungsweise erstmal vorab, was die Menschen so treiben. Ja, eins der Dinge, die die Menschen am besten können, ist Krieg führen. Ich habe mal im Vorfeld so ein paar Seiten im Internet gegoogelt über Krieg. Es ist eigentlich total verheerend. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Kriege auf der Erde stattgefunden haben. Es ist vielmehr so, es gibt keinen Zeitpunkt hier auf dieser Erde, wo kein Krieg stattgefunden hat. Ja, es ist wirklich erschütternd. Also im Altertum, im Mittelalter und auch bis spät in die Neuzeit war es, man kann sagen, in gewisser Weise schon selbstverständlich, dass Menschen Kriege geführt haben, angefangen von irgendwelchen Stammeskriegen bis hin heutzutage zu modernen Kriegen. Aber früher war es für die Menschen noch selbstverständlicher. Aber leider ist es auch im 20. und 21. Jahrhundert kein bisschen besser geworden. Die Welt ist voll mit Kriegen, obwohl es viele Friedensbemühungen gibt. Ja, hier sind auf der Folie so einige Kriege mal dargestellt, jetzt nur fürs 21. Jahrhundert, was da so abgeht. Und rechts unten sieht man, wie viele Menschen gestorben sind im 20. und 21. Jahrhundert. Hier werden ja von Hunderten von Millionen Menschen gesprochen, ja 100 bis 185 Millionen Menschen. Das ist ja eigentlich verrückt, oder? Wenn man sich das überlegt, hier, wir reden nur über das 20. und 21. Jahrhundert, wie viele Menschen sich in der Weltgeschichte umgebracht haben. Ja, also mich hat das irgendwie ganz neu erschüttert, wo ich so mir das angeguckt habe. Und da habe ich gedacht, hey, Herrschaft ohne Gott. Die Herrschaft ohne Gott führt dazu, dass sich die Menschen abschlachten. Ja, sie versuchen irgendwie gut miteinander klarzukommen, aber die ganze Weltgeschichte ist voll mit Kriegen. Voll. Und dann in Jesaja Kapitel 9, Vers 5, da steht, dass jemand kommen wird, der Friedefürst. Ja, Jesus als Friedefürst. Und ich glaube, gerade so im Vergleich zu dem, was die Menschen treiben und hervorbringen, wenn sie ohne Gott leben, da merkt man plötzlich, wie erlösend das ist, dass Jesus kommt, dass da endlich einer kommt, der ein tausendjähriges Reich hier auf der Erde machen wird, für die ganze Erde, was ohne Krieg ist. Das ist eigentlich, da merkt man, wie man das jetzt auch sehen muss, wie absolut übernatürlich und unterschiedlich das zu dem ist, wie die Menschen das machen, wenn sie ohne Gott leben. Ja, Jesus wird in diesem Reich herrschen mit absolutem Frieden. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg. Ja, die Waffen werden zerstört. Und dieser Friede von Jesus, der geht sogar so weit, das hört sich fast wie ein Märchen an, dass die Tiere mit eingeschlossen sind. Ja, da wird davon geredet, dass Löwe und Lamm und Schlange und so weiter alle wieder in Frieden miteinander leben werden. Ja, also das, wenn ich mir das so selber vorstelle, ist irgendwie so weit weg, auch bei mir muss ich echt sagen, ja, wo ich denke, wow, irgendwie so die ganzen Tiere, ja, dann redest du plötzlich mit einem Löwen oder so oder auf jeden Fall wirst du den streicheln und der miaut dann irgendwie so an deiner Seite. Ja, also es ist schon mal eine interessante Vorstellung, aber die Schrift ist wahr. Aber vor allem werden die Menschen in Eintracht miteinander leben. Und dieser Friede wird aber nicht nur erst später sein, sondern er fängt heute an. Jesus sagt in seinem Wort, wenn wir ihm vertrauen, dann kommt sein Frieden, unser Herz. Er sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Herr Jesus gibt uns einen Frieden, der auch über diesen ganzen Ängsten und Sorgen und Nöten dieser Welt steht. Also ein Friede, der in unserem Herzen ist, weil wir mit Gott versöhnt sind, weil wir wissen, hey, selbst der Tod kann uns nichts mehr anhaben. Ja, wenn der schon besiegt ist, dann sind doch die anderen kleinen Sorgen im Leben plötzlich noch mal viel kleiner, oder? Gottes Herrschaft ist eine Herrschaft des Lebens. Gott ist der Schöpfer und hat alles Leben geschaffen. Er hat es sogar in diese Schöpfung reingelegt, dass wir als Menschen Kinder kriegen können, dass wir selber Leben hervorbringen können. Das ist doch auch irgendwie was Tolles, oder? Jesus sagt in Johannes 10,10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben und volle Genüge haben sollen. Ja, du darfst glauben, dass Gott will, dass du lebst und dass es dir gut geht. Ja, Gott hat dich nicht in diese Welt gestellt, damit es dir schlecht geht. Ja, es gibt Phasen, wo es den Menschen nicht gut geht, ja, wo man Täler durchmacht. Aber Gott möchte, dass du glücklich bist. Gott hat die Menschen nicht in die Welt gestellt, damit sie unglücklich sind. Ja, im Himmel wird es auch kein Unglück mehr geben. Da wird es keinen Schmerz, kein Leid geben, keine Krankheit, keine Träne. Da wird es noch nicht mal einen Schnupfen geben. Da wird es noch nicht mal Bakterien geben, die schlecht sind. Ja, und genau das Gleiche, was dort herrscht, das darf auch und soll in deinem Leben herrschen. Wir beten, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Ja, Gott möchte, dass sein Wille vom Himmel auch hier auf der Erde ist. Er möchte, dass es uns gut geht. Auch dann, wenn wir schwierige Phasen durchmachen, dass sie zu einem Ende kommen oder auch, dass unser Herz auch geläutert wird zum Guten. Ja, Jesus bringt Leben hervor. Aber wie ist es denn mit dir in deinem Leben? Ja, hinterlässt du vielleicht eine Spur der Verwüstung oder der Zerstörung, der Verwirrung? Ja, schau dich mal um in deinem Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Gemeinde, deine Verwandte. Ja, was passiert da? Ja, wenn du so denkst, was hast du für einen Einfluss auf andere? Ja, bist du dafür da, um sie aufzubauen? Guckst du, dass es den anderen auch gut geht und dass sie glücklich sind? Oder schaust du nur, dass es bei dir passt? Ja, Jesus bringt Leben hervor. Und das wird sich auch im Himmel nicht ändern. Ich habe manchmal gedacht, ja, wie ist denn das im Himmel, wenn man jetzt da oben hockt, gibt es dann neues Leben? Oder die Christen, die auf der Erde gerettet worden sind, war es das dann und kommen dann nie welche dazu? Ist es dann irgendwie statisch? Und das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Das heißt, er schafft immer neues Leben. Also wenn er hier schon auf der Erde immer neues Leben schafft, dann wird er auch im Himmel neues Leben schaffen. Ja, jetzt kann man sich denken, ja, wie ist das denn theologisch? Müssen die dann auch gerettet werden und so, ja? Wie wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott ein Gott des Lebens ist. In der Offenbarung steht in Kapitel 22, 17, in 22, 1 bis 2, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und in 22, 17 heißt es, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also da oben im Himmel, da gibt es dort einen Fluss und links und rechts stehen Bäume und die haben Früchte und zwar 12-mal im Jahr. Also es ist schon eine ganz gute Ernte, finde ich. Ja? Also unser Apfelbaum hat nur einmal im Jahr Äpfel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, es gibt Länder, wo es zwei oder dreimal ist, wo besonders gute Witterungsverhältnisse sind. Aber im Himmel gibt es 12-mal Früchte. Und diese Früchte, da steht jetzt ja nicht ganz genau, was die machen. Aber ich habe mir gedacht, wenn da ein Baum des Lebens ist, da glaube ich, die Frucht ist Leben. Weil Jesus hat gesagt, wenn die Wurzel gut ist, dann sind auch die Früchte gut. Wenn es ein Baum des Lebens ist, kommt Leben bei heraus. Und dieser Strom des Lebens, der ständig ausgeht von Gott, also ständig kommt von Gott Leben, 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 Leben und nochmal Leben. Dann glaube ich einfach, dass immer neues Leben entsteht. Das ist automatisch die Wirkung. Meine Kinder haben mich mal gefragt, ob es denn Tiere im Himmel gibt. Habe ich gedacht, glaube ich schon. Ja, weil Jesus kommt ja auf dem weißen Pferd wieder und die Leute, die mit ihm reiten, auch auf weißen Pferden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich kein Auto? So ein weißer Lamborghini wäre auch nicht schlecht. Hätte ja auch genug Pferdestärken. Ja? Und ich glaube, dass Gott einfach eine Vorliebe hat für Lebewesen. Was lebt? Ja, ich habe die Tage schon ein bisschen spaßeshalber mit dem Tilo drüber geredet, dass Gott wahrscheinlich auch das umgehen wollte, dass es nicht irgendwelche Probleme mit Dieselmotoren, Abgasskandalen und Stickoxiden gibt. Ja. Aber ich glaube, die Priorität liegt darauf, dass Gott einfach ein Gott des Lebens ist und sich daran freut, wenn Tiere leben und da sind. Ein anderer Punkt der Herrschaft Gottes ist Vergebung. Ja, die Herrschaft Gottes bedeutet Vergebung. Am Kreuz hat Jesus gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zum Schluss hat er geschrien oder gerufen, es ist vollbracht. Ja, Jesus hatte die Sünden alle auf sich genommen und seitdem ist Vergebung aller Sünden möglich. Ja, wer sie bekennt und lässt. Und nicht nur gegenüber Gott, sondern auch untereinander sollen wir vergeben, immer wieder. Ja, Jesus hat uns angenommen, als wir noch Schweine waren. Das sagt ganz deutlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da kam der Junge nach Hause, der bei den Schweinen war, der hat nach Schweine gestunken, der hat sich benommen wie ein Schwein, ja, und kommt nach Hause und der Vater drückt ihn und küsst ihn, ja, total herzzerreißend, kein Vorwurf, nix. Und wir untereinander, wir denken, ja, der andere pupst uns an oder da gucke ich den nicht mehr an. Ja, und das geht nicht. Ja, Jesus hat gesagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, Gott möchte, dass wir herzlich miteinander sind, so wie er herzlich zu uns ist. Und der Petrus, der treibt es dann nochmal auf die Spitze und sagt, ja Jesus, jetzt möchte ich es mal konkret wissen, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Muss ich 7-mal am Tag machen? Und Jesus sagt, nein, sondern 70-mal. Ja, also ich glaube, so viel Zeit ist am Tag gar nicht, dass man so oft vergeben kann. Ja? Also das heißt, immer wieder soll man vergeben, wenn jemand gesündigt hat und es ihm reut. Vergebung ist für Christen ein Lebensstil, Tag für Tag. Und die Schrift sagt sogar, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn man nicht vergibt, dann gibt man dem Teufel Raum, dann wird es dunkel im eigenen Herzen. Letzten Endes kann man sagen, wer nicht vergibt, lebt in Sünde. Ja, weil die Bibel ganz deutlich sagt, hey, lass den Zorn nicht untergehen über deinem Zorn. In der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 14, da wird davon geschrieben, dass eine unzählbar große Schar an Menschen im Himmel ist, die diese Vergebung angenommen hat. Ich habe die Tage ein Buch gelesen, das hieß Unter dem Galgen, genau. Und es sind halt Erlebnisse, also historische Berichte darüber, wie damals die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben und wie halt diese Nazi-Größen damals dort in dem Justizgefängnis waren in Nürnberg. Und dann kam ein evangelisch-lutherischer Pastor aus Amerika und hat sich dieser Menschen angenommen. Der hat ihre Vergangenheit überhaupt nicht angeguckt. Der hat die nicht abgestempelt als Nazi-Größen, sondern der hat sich sogar um deren Familien gekümmert. Da habe ich mir gedacht, wow, also der hat wirklich was vom Reich Gottes verstanden. Und ob man es glaubt oder nicht, der hat einige von diesen Nazi-Größen im letzten Moment bekehrt. Ja, der Reichsfeldmarschall Keitel, ja, der hat sich anscheinend bekehrt. Habe ich mir gedacht, ja, das ist schon der Hammer, wen man da alles so im Himmel treffen wird. Ja, da wird man jemanden treffen, der die ganzen Kriege Hitlers organisiert hat, geplant hat. Und dann wird er sagen, hallo liebe Schwester, hallo lieber Bruder. Also da wird man sich erstmal wundern. Ja, also ich finde das schon krass. Aber da merkt man einfach, hey, wenn Gott solchen Menschen vergeben kann, solchen Schwerstverbrechern, ja, wie viel mehr ist es doch wichtig, dass wir uns einander vergeben können wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, weil der nicht gegrüßt hat, weil der irgendwie schief einen angeguckt hat. Also das finde ich so wichtig, dass wir uns da immer wieder vergeben. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wenn wir in dieser Vergebung leben, dann sind wir ein Licht für andere Menschen, wenn wir immer wieder Vergebung aussprechen. Das ist eine Waffe des Lichts, die wir haben. Ja, die Menschen mit Gewalt, mit positiver Gewalt ins Reich Gottes zieht. Ja, wie Jesus sagt, ich ziehe dich mit Banden meiner Liebe. Ja, und das wird freigesetzt durch so Vergebung. Ja, wie viele Menschen sind ja wirklich baff davon, wenn andere vergeben können. Ich weiß selber noch, wo ich gläubig geworden bin, da war ich auf einem Ostertreffen in Mülheim an der Ruhr und da hat eine Frau erzählt, wie sie ihrem Vater vergeben hat, der sie immer wieder vergewaltigt hat. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. Es hat mich so getroffen, weil ich dachte, die redet da so freimütig darüber. Du hast richtig gemerkt, die ist geheilt innerlich. Ja, und ich war damals auch so ein Typ, ich konnte überhaupt nicht über Gefühle reden in meiner Teenie-Zeit. Und dann stellt sich da einer hin und sagt, sie ist vergewaltigt worden, immer wieder, und hat auch noch vergeben. Also es war für mich irgendwie, als wenn mir da einer einen Vorschlag mal auf den Kopf haut. Ja, das hat mich, und das war wirklich, das war nicht nur ein Seil der Liebe, das war ein Tau von Gottes Liebe, ja, wo die das erzählt hat. Das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht natürlich. Das ist absolut außerhalb von meinem Erfahrungshorizont. Ja, und das macht die Liebe Gottes. Für uns als Christen ist das manchmal so normal. Aber für Menschen, die das gar nicht kennen, diese Vergebung, ist das so, als wenn da einer vom Mars kommt. Und die merken, das ist einfach was, was ihrem Leben total fehlt und was sie sich ganz tief insgeheim wünschen. Ein anderer Aspekt vom Reich Gottes ist seine Herrlichkeit. Im Matthäusevangelium, Kapitel 17, Vers 2, da wird da von der Verklärung von Jesus gesprochen. Da sind der Petrus, der Johannes, der Jakobus waren mit Jesus zusammen und sind auf den Berg gegangen und plötzlich öffnet sich der Himmel, sage ich mal. Jesus' Gesicht wird ganz hell wie die Sonne, seine Kleider werden weiß und strahlen. Der Petrus sagt, oh, hier ist schön, hier bleiben wir. Wir bauen hier mal gleich drei Hütten. Und ich habe mir so gedacht, wir spaßen manchmal über den Petrus. Aber ich glaube, das, was er gespürt hat, ist, das ist doch wirklich schön. So will ich es immer haben, oder? So möchte ich es haben. Und dabei war das ja nur ein Funke der Herrlichkeit Gottes. Es war nur wie so ein kurzer Blick in den Himmel. Und da hat er schon gesagt, so will ich es immer haben. Lass uns hier schnell 3 Häuser bauen und dann hört die Heilsgeschichte auf. Ja, der wollte einfach sagen, das fange ich jetzt ein, ich will das nicht mehr verlieren. Aber der Himmel, der wird noch unendlich viel schöner sein als einfach dieser kurze Blick, den sie dort genießen durften. In der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12, da steht drinne, wie dieser Jesus heute aussieht, dieser herrliche Jesus. Da schreibt der Johannes, ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja, weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Wasserbrandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Ja, das ist unser herrlicher Jesus. Das, was Petrus, Johannes und Jakobus dort auf diesem Berg kurz mal sehen durften, diese Herrlichkeit von Jesus, die wird hier in voller Herrlichkeit dargestellt. Diesen herrlichen Jesus werden wir eines Tages sehen. Ja, das ist so eine gewaltige Kraft und Power, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, ein Glanz, der alles übersteigt, glaube ich, was wir uns menschlich vorstellen können. Und diese Herrlichkeit, die werden wir auch erleben. Ich weiß, ich habe mal einen Traum gehabt, da habe ich auch Gott auf dem Thron gesehen und sein Gesicht leuchtete auch wie die Sonne und das Gesicht war voller heller Blitze und es war trotzdem ganz weich und liebevoll und sanftmütig. Und genau das ist unser Jesus. Ja, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und nicht nur das, sondern Jesus wird uns an dieser Herrlichkeit auch teilhaben lassen. Ja, die Bibel redet davon, dass wir selber solche Körper bekommen werden. Ja, also du wirst eines Tages vielleicht so Füße haben, die wie glühendes Erz darum schimmern. Ja, dann guckst du nach unten, sagst Fußgröße 45 vielleicht. Ja, und das Zeug da unten, das glitzert dann wie Silber und denkst, da nicht schlecht. Oder? Oder denke ich da manchmal zu praktisch? Ich weiß nicht. Ja, aber so wird es ja sein. Wir werden herrliche Körper haben. Der Apostel Paulus, der beschreibt das dann noch und noch viel mehr. Er sagt, der jetzige Körper, der ist vergänglich. Ja, aber das, was wir im Himmel haben werden, ist unverweslich. Ja, keine Krankheit, nichts tut weh, die Hüfte ist in Ordnung. Nichts tut mehr weh. Ist doch schön, oder? Du musst noch nicht mal mehr schlafen. Ja, das, was jetzt niedrig ist, sagt er, wird herrlich sein. Das, was armselig ist, wird kraftvoll sein. Da kommt der beste Bodybuilder nicht mehr mit. Ja, und ja, es wird ein geistlicher Leib sein. Jesus sagt, wir werden Körper haben wie die Engel. Ist doch schön, oder? Also ich freue mich darauf. Es gibt hier auf der Erde wirklich schöne Kleider. Ja, ich habe jetzt hier mal so exemplarisch so ein Brautkleid dargestellt, so ganz in weiß. Ja, und die Bibel sagt, wir werden angetan werden mit solchen hell glänzenden Kleidern. Aber ich glaube noch mal viel, viel schöner als das, was hier auf der Erde gibt. Ich glaube manchmal, dass es auch daran liegt, dass es hier auf der Erde so viel nach Kleidern geguckt wird, weil doch irgendwie eine Sehnsucht darin steckt, dass man sich diese himmlischen Kleider wünscht. Und naja, ich habe auch mal geguckt, was denn die teuersten Kleider ist. Ihr dürft mal raten, das teuerste Kleid, also Frauenkleid hier auf dieser Welt, was kostet das? Wie viel? Du sagst 2 Millionen, wer bietet mehr? Soll ich es verraten? 16 Millionen. 16 Millionen, das teuerste Kleid. Ja. Danach kommt das nächste mit 4,1 Millionen. Und ich habe mir gedacht, das ist schon ganz schön teuer. Aber das, was wir bekommen werden, ist noch viel teurer, weil es ist unbezahlbar. Ja, Jesus hat einen Preis bezahlt mit seinem Blut, der viel, viel höher ist. Ja. Und wo die Bibel sagt, dass das ganze Silber und Gold dieser Welt nichts dagegen ist. Ja, wir sind mit einem Preis ausgezahlt, ja, der nicht aufzuwiegen ist. In der Bibel redet man, wird auch ganz viel davon geschrieben, dass der Himmel erfüllt ist mit Lobpreis. Ich freue mich so sehr, dass wir Lobpreis haben hier. Und ich glaube, die letzten Jahrzehnte ist es auch wirklich so, dass der Lobpreis immer mehr wird, dass der Leib Jesu erkannt hat, wie schön das ist, Gott zu preisen und dass seine Gegenwart dann da ist. Und so wird es auch im Himmel sein. In der Offenbarung liest man davon, dass da herrliche Musik ist, dass die Engel mitsingen, dass da riesige Scharen von Menschen sind, die anbeten und dass es so laut sein wird wie Donner. Ich habe mir gedacht, wir können das ja auch mal hier so machen, so laut wie Donner, mal gucken, wann die Nachbarn rüberkommen. Ja, aber im Himmel wird es so sein. Ja, da wird keine Polizei sagen, die sagen, jetzt ist mal Schluss hier, jetzt ist Nachtruhe oder so. Ja, ja, und ich freue mich darauf, ja, dass es wirklich Reich Gottes, dass wir Lobpreis haben ohne Ende. Ich habe das einmal in meinem Leben erlebt, wo ich so einen Hauch von diesem Lobpreis im Himmel wirklich erleben durfte. Da bin ich nachts aufgewacht von einem Traum und habe gehört, wie da Engel gesungen haben. Ich kann das nicht in Worte fassen, es war wirklich unaussprechlich. Aber was ich noch in Erinnerung habe, dass da irgendwie so vier Gruppen von Engeln waren und jede Gruppe hat in sich einen Kanon gesungen. Also das waren 4x4 Gruppen, die aber sozusagen in sich nochmal einen Kanon gesungen haben. Also ich glaube, menschlich würde das gar nicht gehen. Ja, also das plötzlich, also das würde bedeuten, vier Gruppen, also und die waren jeweils nochmal unterteilt in sich mit vier Gruppen und die haben alle in sich einen Kanon gesungen. Also sowohl die kleinen Gruppen passten alle zueinander, als auch die großen Gruppen. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen verständlich erklären können. Aber es war einfach schön. Ja, und ich bin aufgewacht und den ganzen Tag hat mein Gesicht gestrahlt, wie so von so einem Honigkuchenpferd. Ja? Also ich habe mich richtig glücklich gefühlt. Also diese Musik im Himmel, die wird uns richtig glücklich machen. Ja, und wir merken das ja auch, wenn wir hier im Lobpreis sind, es erfüllt irgendwie das Herz mit Glück, mit Freude. Und diese Atmosphäre, die wird im Himmel noch 1000-mal stärker sein. Anbetung und Lobpreis ist nämlich ein zentraler Bestandteil von dem, was der Vater will. Er hat gesagt, er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also eine Kombination von dem Heiligen Geist und deinem Herzen. Das bedeutet Herrschaft Gottes. Ja, Anbetung auch. Dass wir ihn anbeten aus unserem Herz heraus mit dem Heiligen Geist zusammen. Ein anderer wichtiger Punkt der Herrschaft Gottes ist eine Herrschaft der Ehre. Es geht nicht darum, im Reich Gottes den Finger zu zeigen oder Menschen ständig nur zu kritisieren, sondern Ehre. Nicht zu lästern, sondern zu ehren und zu loben. Im Psalm 73, Kapitel Verse 23 bis 24 heißt es, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Was heißt denn das, in Ehren annehmen? Ja, ich hatte mal eine dunkle Zeit, sage ich mal, wo ich echt traurig war. Und da hat mir Jesus was gezeigt, was das bedeutet. Ja, wir denken ja irgendwie dann erstmal gleich in Ehren annehmen. Ja, also ich habe da so gedacht, das ist vielleicht wie so eine militärische Ehrenkompanie. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wenn jetzt die Frau Merkel irgendwie zu einem hohen Staatsbesuch ins Ausland geht, dann kommt sie dort an, dann hält da das Flugzeug an, dann ist da der rote Teppich, links und rechts stehen die Soldatenspalier und begrüßen sie. Das bedeutet, einen anderen politischen Herrscher irgendwo ehrenvoll zu empfangen. Aber zum Beispiel auch bei einer Hochzeit, wie hier auf dem Bild, ist es so, das Hochzeitspaar kommt aus der Kirche und draußen wird das Ehepaar empfangen mit Ehren. Draußen stehen welche und schmeißen vielleicht so Rosen zu. Das habe ich die Tage gerade erst erlebt, am 28.12., wo mein Bruder geheiratet hat. Ja, da kam seine Schulklasse, weil er ist Lehrer, stand draußen vor dem Standesamt mit Rosen, die ganzen Kinder, und haben die dann so vor ihm hingeschmissen und vor seiner Frau. Es war einfach schön, es war einfach ein ehrenvoller Empfang. Sie haben sie geehrt, dass sie diesen Schritt getan haben, sich zu heiraten. Und genau das Gleiche wird Jesus auch mit uns tun, wenn wir in den Himmel kommen. Ja? Wie die Bibel hier sagt, er leitet uns unser ganzes Leben lang, ja, an seiner rechten Hand und am Ende nimmt er uns mit Ehren an. Wir denken manchmal, ja, ich komme doch vielleicht so gerade in den Himmel rein. Ja, ich schlupfe da noch so rein, vielleicht, dass mich keiner erkennt. Aber die Bibel sagt, nee, So wird das nicht sein, sondern du wirst in Ehren angenommen. Ja, und was ich gesagt hatte, wo ich einmal diese schlechte Zeit hatte, da hat mir Gott diesen Vers plötzlich gezeigt und hat mir wie so eine Vision geschenkt, hat mir gezeigt, dass im Himmel Engel stehen werden, links und rechts. Und am Ende wird der Vater stehen und er wird und wir werden durch diesen Engelsspalier gehen. Und diese Engel links und rechts, die werden nicht irgendwie niederträchtig auf dich schauen, sondern sie werden dich ehrfürchtig anschauen, weil sie sagen, hey, da kommt ein Sohn des lebendigen Gottes, da kommt eine Tochter des lebendigen Gottes. Und sie werden Spalier stehen. Und am Ende wird der Vater sein und wird dich herzlich und liebevoll in den Arm nehmen. Ja, das heißt, in Ehren angenommen zu werden. Ja? Die Engel Gottes und der Vater werden dich ehren. Und Jesus sagt das auch, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ja, das bedeutet Herrschaft Gottes. Und wenn uns Gott dort so in den Arm nehmen wird, da hat er mir auch im Vorfeld der Predigt, hat er mir einen prophetischen Eindruck gegeben für jemanden oder vielleicht auch für mehrere hier. Da hat Jesus mir gesagt, er wird dich in die Arme schließen und du wirst in seine Augen schauen. Und in seinen Augen wird sich dein ganzes Leben spiegeln. Und alles, was du in deinem Leben nicht verstanden hast, wird dir in einem Moment klar. Ja, alle offenen Fragen deines Lebens werden in seinen Augen beantwortet. Ja, Gott wird dich total verstehen und alles wird beantwortet. Mehr zu Hause sein kann man dort nicht. Ja, Gott wird alle unsere Tränen abwischen und er wird dich trösten. Es wird dort kein Leid mehr geben, aber er wird dich absolut ehren. Und so ist es auch wichtig, dass wir einfach diese Kultur der Ehre und des Lobens leben und nicht nur Gott gegenüber, sondern auch untereinander. Und als letztes, wie ist Gottes Herrschaft? Es ist eine Herrschaft der Liebe, der Freude und der Gemeinschaft. Beim letzten Abendmahl hatte Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, und das ist das Merkmal Nummer eins, dass wir Liebe untereinander haben. Also wenn wir keine Liebe untereinander haben und auch zu Menschen nach außen haben, wer hat sie dann? Ja, die Bibel sagt, Gott ist die Liebe in Person und wenn wir in Gott bleiben, bleibt Gott in uns. Ja, und dann haben wir einfach diese Liebe. Also er ist die Quelle der Liebe und wenn wir die Liebe nicht weitergeben, wer soll es dann machen? Keiner. Der Apostel Paulus, der geht sogar in seinem hohen Lied der Liebe so weit, dass er sagt, dass alles umsonst ist, wenn wir nicht die Liebe haben. Und wenn wir merken, dass die Liebe irgendwo erkaltet ist, dann ist es wirklich Priorität Nummer eins, dass wir unser Herz ganz neu darauf ausrichten. Ja, ich denke halt auch so im Gemeindeleben oder auch überall ist es wichtig, dass Dinge funktionieren. Aber wenn die Liebe nicht da ist, dann lass die Sachen erstmal links liegen. Sage ich einfach wirklich mal so, weil Jesus sagt das auch. Die Liebe ist die Nummer eins. Jesus sagt auch in diesem einen Brief in der Offenbarung zu der einen Gemeinde, du machst viel, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Komm zurück, sonst schmeiße ich den ganzen Leuchter um. Ja, die Priorität von Jesus ist die Liebe. Er sagt, das ist das Allerwichtigste und das Allerhöchste. Und geh doch mal wirklich in dich und überleg, ob du irgendwie nur Dinge tolerierst und akzeptierst gegenüber anderen Menschen oder ob du echt Liebe für die hast. Und das ist schon echt ein großer Sprung. Vor allem auch dann vielleicht Leute, die dir nicht so passen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das mit der Liebe. Und mir ist klar geworden, da wo Liebe ist, da ist auch Freude und Glück. Ja, Jesus sagt nämlich auch, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebot halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal erlebt, dass es irgendwie Streit gab. Freut man sich dabei? Meistens nicht, ne? Also ich gebe ehrlich zu, wenn ich mal irgendwie streite, dann fühle ich mich unglücklich. Selbst dann, wenn man recht hat. Ja, also man fühlt sich vielleicht in einer gewissen Weise innerlich ja, das Genugtuung ist, aber glücklich fühlt man sich trotzdem nicht. Ja? Und mir ist irgendwie klar geworden, Glück liegt in der Liebe. Ja, wenn wir wirklich die Liebe leben, dann plötzlich kommt sowas hoch, ja, das nennt man Freude. Und da ist auch wirkliches Glück. Und da möchte Jesus auch, dass wir hinkommen. Er möchte, dass unsere Freude vollkommen wird. Und das, was er dort am Abendmahl gesagt hat, mit der Liebe, das drückt er auch aus durch das Abendmahl. Ja, wir möchten jetzt noch gleich zum Abendmahl kommen. Vielleicht dürfen die Abendmahlshelfer dürfen nach vorne und die Lobpreisgruppe auch, dass wir gleich zusammen das Abendmahl feiern können. Ja, mit diesem Abendmahl hat Jesus einfach seine Liebe und seine Sehnsucht ausgedrückt gegenüber uns. Er hat gesagt, herzlichst hat es mich danach verlangt, das mit euch zu feiern. Ja, im Himmel wird das wieder gefeiert, das Abendmahl. Aber er möchte es auch jetzt schon mit uns feiern. Wir feiern es nicht nur mit uns, wir feiern es mit ihm und er feiert es mit uns. Ja? Der Abendmahl ist wie so eine Verbindung zwischen Himmel und Erde auch, kann man sagen. Ja? Weil es wird im Himmel stattfinden und auch hier. Und wir denken daran, was Jesus für uns getan hat. Ja, dass er sein Leben für uns geschenkt hat, damit wir seine Herrschaft der Liebe annehmen können, ja, die wirklich den Unterschied macht. Und ich lade dich ein, jetzt auch gleich zum Abendmahl vorzukommen, um auch vielleicht irgendwie so ein Statement abzulegen, zu sagen, jawohl, ich habe verstanden, ich will keine Herrschaft ohne Gott, sondern ich will eine Herrschaft mit Gott. Ich möchte in meinem Leben herrschen, aber mit Gott. Weil da kommen nämlich die positiven Dinge raus. Da ist Leben, da ist Heilung, da ist Vergebung. Ja, wo der Strom des Lebens ist, da kommt Leben zu uns, da kommt Heilung, auch körperlich, auch charakterlich. Überall kommt Heilung. Und so möchte ich jetzt noch beten für das Abendmahl und dann dürfen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir jetzt hier zum Abendmahl mal zum Tisch kommen dürfen. Wir danken dir, Jesus, dass eine Herrschaft mit dir wirklich wunderbar ist. Wir danken dir dafür, Herr, dass deine Herrschaft eine Herrschaft der Liebe ist und des Lebens und der Vergebung. Herr, dass deine Herrschaft eine Herrschaft des Friedens ist und dass da Freude hochkommt. Und Jesus, du hast den Preis bezahlt. Herr, du hast so einen hohen Preis auf dich genommen, den wir gar nicht einschätzen können, um uns zu beschenken. Herr, du hast ja nichts gemacht für dich, sondern du hast es alles gemacht für uns. Und Jesus, ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir diese Herrschaft Gottes wirklich verstehen. Und das wollen wir jetzt auch tun, Herr, indem wir dein Abendmahl zu uns nehmen, Jesus, dass wir es mit dir feiern. Wir danken dir für dein Leib, wir danken dir, Jesus, für dein Blut, Herr, dass du es vergossen hast, damit wir Vergebung haben und dass wir zu dir gehören. Danke, Herr. Herr, so segnen wir das Abendmahl in deinem Namen. Amen. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen und das Abendmahl einzunehmen.